Sie hören SWR Kultur am Mittag. Sie ist mit die wichtigste Plattform, wenn es um politische Meinungsbildung geht, gerade auch für junge Menschen. Die Rede ist von YouTube, der Mutter aller Videoplattformen, auf die, ganz demokratisch eigentlich, jede und jeder eigene Videos hochladen kann, die sich dann nach dem Upload und einer kurzen automatischen Prüfung sofort weltweit ansehen lassen. Mit Ausnahme von China, Nordkorea und einer Handvoll anderen Nationen. Und geteilt wird dann natürlich alles. Auch rassistisches, sexistisches oder antisemitisches Gedankengut. Und speziell mit der Frage, wie eben Antisemitismus auf YouTube kommuniziert wird, setzen sich zurzeit Forscherinnen und Forscher in einem Projekt der Universität Trier auseinander. Das Projekt steht noch am Anfang und ist auf 3 Jahre angelegt und uns interessieren die Ziele und Inhalte des Projektes. Und darüber sprechen möchte ich mit Marc Soll, Politikwissenschaftler an der Universität Trier. Guten Tag, Herr Soll.
Vielen Dank für die Einladung.
Herr Soll, wie ist es zu dem Forschungsprojekt eigentlich gekommen? Warum sehen Sie das als notwendig an?
Also wir haben uns als Gruppe junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an der Universität Trier hier vor einigen Jahren zusammengefunden und wir wollten eben ja den Fokus auf gegenwärtigen Antisemitismus in der Forschung verstärken und arbeiten jetzt eben seit einigen Jahren daran, hier ein Forschungszentrum an der Uni Trier einzurichten. Wir hatten jetzt verschiedene Projekte und jetzt gab es eben vor 1,5 Jahren eine Ausschreibung vom Bundesforschungsministerium und da haben wir uns eben gemeinsam dann mit dem Weizenbaum-Institut in Berlin, die einen Fokus auf Digitalisierungsforschung haben, und dem Tikva-Institut, die eben auch in der Antisemitismusforschung verortet sind, gemeinsam überlegt, welche Themen wären jetzt eben auch dringend zu erforschen im Bereich des gegenwärtigen Antisemitismus. Und es gibt natürlich mittlerweile relativ viel Forschung zu Antisemitismus in verschiedenen digitalen, sozialen Medien, vor allem jetzt auch zu TikTok in letzter Zeit, aber auch zu Twitter bzw. X. Aber YouTube ist uns dabei aufgefallen, ist sehr, sehr wenig betrachtet worden, was natürlich auch daran liegt, dass es ein bisschen aufwendiger ist, längere Videos zu analysieren als Tweets oder sehr kurze Reels auf TikTok. Gleichzeitig ist es aber so natürlich, dass YouTube eine Plattform ist, die sehr große Reichweite hat, die vor allem auch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen quasi fast alle erreicht. Also laut der ARD-ZDF-Online-Studie von 2022 sind es fast 95% der 14- bis 29-Jährigen, die mit YouTube in Kontakt kommen und viele davon nutzen YouTube auch täglich oder zumindest mehrfach die Woche. Und ganz viele davon gehen auch an die Plattform so heran, dass sie als Informations- und Wissensquelle verstehen. Und das ist natürlich auch ein Unterschied dann zu TikTok zum Beispiel, was eher so als vielleicht Entertainment, Unterhaltungsmedium wahrgenommen wird. YouTube wird eben auch viel als Fortbildungsmedium gewissermaßen genutzt. Und insofern ist das die Erwartungshaltung von Nutzerinnen und Nutzern und natürlich auch das, was dann viele Content-Creator dort zur Verfügung stellen.
Genau, und das, was Sie zur Verfügung stellen, das haben Sie ja gerade schon gesagt, sind teilweise sehr ausführliche Sachen, lange Monologe, Erklärvideos, politische Aufschläge oder auch lange podcastförmige Gespräche, die wirklich sich über Stunden ziehen können. Ich frage mich, wie analysiert man so eine riesige Masse an Meinungen, Daten und Aussagen?
Genau, das ist natürlich dann noch, wie gesagt, einer der Gründe, warum es da bisher noch nicht so viel zu gibt, beziehungsweise halt sehr spezialisierte Analysen von einzelnen Kanälen dann. Wir wollen natürlich ein bisschen darüber hinausgehen und haben dafür zum einen eben in diesen 3 Institutionen verschiedene Disziplinen zusammengebracht. Also wir haben Film- und Medienwissenschaft dabei, Politikwissenschaft, Linguistik, Diskursforschung, Multimodalitätsforschung, Social Media Studies und alle Beteiligten haben neben diesem fachdisziplinären Fokus eben auch einen starken Fokus in der Antisemitismusforschung. Und da geht es auch erstmal darum, quasi eine gemeinsame Methodik zu entwickeln, mit der man sich eben YouTube-Videos nähert und dass man auch die verschiedenen Aspekte drin hat. Also dass man natürlich die audiovisuelle Ebene da drin hat, aber eben auch dann die Rezeption und Diskussion in den Kommentaren. Also wie reagieren quasi Nutzerinnen und Nutzer auf die Inhalte, die ihnen präsentiert werden? Wird das diskutiert? Wird das einfach affirmiert? Da gibt es ja dann auch Dynamiken, dass zum Beispiel die Content-Creator dann bestimmte Kommentare favorisieren können. Und natürlich auch ist eine Frage, wie verschiedene Content-Creator zusammenarbeiten, wie da Netzwerke entstehen, auch dann von Video zu Video verwiesen wird vom Algorithmus und dann eventuell natürlich auch die Gefahr ist, dann von Nutzerinnen und Nutzer in sogenannte Rabbit Holes eben zu kommen. Es geht beim Projekt eben erstmal darum, quasi eine gemeinsame Methodik zu entwickeln und dann wollen wir uns eben auf bestimmte Phänomenbereiche dann genauer angucken. Also Phänomenbereiche, die besonders gesellschaftspolitisch relevant sind aus unserer Sicht, also gewisse politische, gesellschaftliche Milieus, die auf YouTube natürlich dann auch abgebildet sind. Mhm. Also es geht dann um rechten Antisemitismus, linken Antisemitismus, islamistische Inhalte, aber auch sogenannte Infotainment-Inhalte. Also zum Beispiel dann beispielhaft irgendwie der Nahostkonflikt erklärt in 10 Minuten oder so, was dann natürlich auch für viele Schülerinnen und Schüler oder Studierende relevant ist, Vorbereitung für die Schule oder fürs Studium, wo wir davon ausgehen, dass das eben viele Menschen erreicht und da auch gegebenenfalls eben auch problematische Inhalte vermittelt werden.
Ja, und wie könnte so eine Methodik denn aussehen? Also würden Sie sich im Zweifel dann wirklich auf die 4 Buchstaben setzen und ein Video nach dem anderen sichten, sich das komplett anhören, oder könnte das auch automatisiert ablaufen, dass Sie sagen, ja, wir wandeln das alles in Text um und dann suchen wir nach Schlagwörtern da drin?
Genau, also wir werden auf jeden Fall gerade natürlich zum Beispiel die Kommentarspalten auch ein Stück weit dann automatisiert oder teilautomatisiert mit KI analysieren und dann eben eine kleinere Zahl von Videos dann genauer auch, also detailliert analysieren im Sinne von zum Beispiel die Bildsprache genau analysieren, wie Bildsprache, der Kommentar quasi oder auch musikalische Untermalung zusammenwirken in solchen Videos. Das werden wir natürlich in einer kleineren Anzahl dann von Videos machen, aber die wollen wir uns dann sehr detailliert angucken. Also von Videos, wo wir davon ausgehen, dass sie eine gewisse Repräsentanz haben für den größeren Korpus. Aber den ganzen Korpus wollen wir natürlich auch dann quantitativ, wie gesagt, teilautomatisiert vor allen Dingen auf der textlichen, sprachlichen Ebene untersuchen.
Mhm. Nun gibt's ja auch viel sachliche Kritik, zum Beispiel am Vorgehen des Staates Israel, von Menschen, die jetzt sich nicht bewusst als Antisemiten begreifen würden, bis hin zum Vorwurf von schweren Kriegsverbrechen. Wo ist da die Grenze zwischen eben so einer Kritik und dem Schritt in den Antisemitismus?
Also Sie haben da, glaube ich, schon eine ganz wichtige Unterscheidung getroffen, nämlich die zwischen quasi dem intentionalen Antisemitismus, also dass man ganz bewusst mit einer judenfeindlichen Absicht diese Inhalte verbreitet, und auf der anderen Seite quasi Personen, die das unbewusst antisemitische Deutungsmuster reproduzieren, das gar nicht böse meinen, in Anführungszeichen, und auch kein gefestigt antisemitisches Weltbild haben, aber eben trotzdem sich vielleicht das einfach kulturell vermittelte Wissen in dieser Gesellschaft, das antisemitische Grundwissen gewissermaßen reproduzieren. Und das kommt natürlich dann gerade bei aktuellen Konflikten, beim Nahostkonflikt, aber jetzt zum Beispiel auch bei den Epstein-Files oder auch beim jetzt Krieg von USA und Israel gegen den Iran, kommt sowas natürlich dann sehr schnell zum Vorschein, also antisemitische Deutungsmuster. Und woran man sie dann in vielen Fällen erkennt, ist eben, wenn man quasi diese Vorstellung identifizieren kann, dass eine kleine Elite die Geschicke der Welt steuert, wenn man auch diese Elite dann eben teilweise als offen, als jüdisch identifiziert, aber teilweise eben auch kodiert, wenn man zum Beispiel eben den Zionistinnen oder Israel eben quasi die gleichen Merkmale, die gleichen Eigenschaften oder die gleichen Absichten zuschreibt, wie man es eben traditionell den Juden getan hat, also eine besondere Rachsucht zum Beispiel oder eine besondere große Macht. Es gibt jetzt zum Beispiel auch in der US-amerikanischen MAGA-Bewegung ja die Vorstellung, die israelische Lobby oder Netanyahu hätten Trump dazu quasi gezwungen, diesen Krieg gegen den Iran mitzuführen. Damit natürlich auch die ganze Handlungsmacht des US-Präsidenten, der ja einer der mächtigsten Politiker der Welt ist, abgesprochen wird und einfach auf das Handeln dieser kleinen Gruppe oder dieser jüdischen Person quasi zurückgeführt wird. Dann ist das schon schnell bei einer antisemitischen Weltdeutung, würde ich sagen. Genau, und was man aber davon unterscheiden muss, natürlich eine legitime Kritik, die sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie eben ja sachlich ist, die auch Komplexität berücksichtigt, die verschiedene, auch nicht nur einen handelnden Akteur, also den Staat Israel zum Beispiel sieht, sondern auch sieht, dass es andere Akteure in dieser Region gibt, andere Konfliktakteure gibt, die eigene Interessen haben und die auch nicht nur Reizreaktionsmaschinen, Anführungszeichen, sind, die einfach nur auf israelisches Handeln reagieren, sondern die auch ja von selbst eben auch zum Beispiel kriegerische Handlungen vollziehen, und dass man diesen Kontext quasi mit beachtet und die Kritik möglichst im Idealfall sehr detailliert und sehr sachlich übt und eben keine Dämonisierung vornimmt und auch keine besonders bösartigen Absichten zum Beispiel eben unterstellt der israelischen Regierung. Das heißt natürlich nicht, dass es da nichts zu kritisieren gäbe. Ich glaube, da gibt es sehr viel zu kritisieren, vor allem an den rechten Parteien, die in der Regierung beteiligt sind und deren Zielen. Aber die kann man natürlich auch sehr genau kritisieren und kann dann natürlich sagen, dieser Akteur, dieser Politiker, diese Partei verfolgt dieses und dieses Ziel. Das ist zum Beispiel rassistisch gegenüber Palästinenserinnen. Aber wenn natürlich daraus wird, der gesamte Staat Israel ist rassistisch und illegitim, dann ist das Ganze eben schnell überschritten.
Jetzt werden Sie in diesem Projekt im besten Fall eine große Menge an Videos analysieren auf YouTube, vielleicht auch so eine Art kritische Masse, also dass man sagen kann, okay, das ist jetzt repräsentativ eventuell, aber was erfolgt dann daraus? Also wie könnte dann dem Antisemitismus auf YouTube entgegengetreten werden, indem solche Videos geflaggt werden oder was ist Ihr ideales Ziel dabei?
Genau, also es geht natürlich durchaus darum, die medienpolitischen Entscheidungsträger dafür zu sensibilisieren, dass es hier auch gegebenenfalls eben Handlungsdruck gibt und auch die Notwendigkeit der Plattform eben stärker einzuschreiten. Es gibt natürlich Content Moderation von YouTube, aber sobald die eben auch nur relativ oberflächlich kodiert werden, antisemitische oder auch rassistische Inhalte, dann werden die oft eben nicht mehr erkannt oder werden dann eben dem Benefit of the Doubt dann eben stehen gelassen. Und antisemitische Akteure sind eben auch sehr gewandt darin, Antisemitismus zu kodieren. Hier geht es natürlich um Sensibilisierung auch stärker der Plattform, aber auch medienpolitischer Entscheidungsträger. Es geht aber auch, und das ist so der dritte Aspekt dieses Projekts, neben der methodischen Entwicklung und dann der Analysen dieser bestimmten Inhalte, geht es auch um den Transfer dieses Wissens. Also es geht darum, dieses Wissen an Lehrerinnen und Lehrer weiterzugeben, denn wir gehen davon aus, und da wird auch eine Bedarfsabfrage mit Lehrern und Lehrern erfolgen, dass sie häufig damit in Kontakt kommen, dass Schülerinnen und Schüler sich zum Beispiel eben über YouTube dann informieren über aktuelles Tagesgeschehen und dann aber teilweise eben mit problematischen Deutungsweisen dann die Lehrer und Lehrerinnen konfrontieren und wo das herkommt und wie man auch den Schülerinnen und Schülern zeigen kann, das sind vielleicht problematische Kanäle, Inhalte auf YouTube. Und der andere Punkt ist, dass wir auch Workshops und Inhalte für Content Creator selber entwickeln wollen. Also Content Creator, die zum Beispiel eben sagen, ich möchte ein Erklärvideo zu Antisemitismus oder zum Nahostkonflikt erstellen. Worauf sollte ich da achten? Was sollte ich eben möglichst nicht reproduzieren? Was gibt es vielleicht auch für Best-Practice-Beispiele, an denen man sich orientieren kann? Also das ist auch, dieser Transfer ist auch Teil des Projekts auf jeden Fall und natürlich auch, ist auch gewissermaßen unser Anspruch. Also man kann aus unserer Sicht zu Antisemitismus nicht einfach nur beschreibend folgen, sondern man muss immer auch, natürlich ist eine Verurteilung damit impliziert und natürlich auch die Bestrebung zur Bekämpfung von Antisemitismus beizutragen aus der Forschung heraus.
Sagt Marc Seul, Politikwissenschaftler an der Universität Trier. Gesprochen haben wir über ein neues Projekt an der Uni Trier, das der Erforschung von Antisemitismus auf YouTube gewidmet ist. Herr Seul, vielen Dank für dieses Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.